Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Heute dreht sich alles um die Zinspolitik der Zentralbanken. In Deutschland eine extrem hohe Inflation, dafür auf der anderen Seite ein extrem niedriges BIP-Wachstum. Was sind die Folgen? Wird die EZB die Zinsen anheben? Viele Stimmen sprechen dafür. Ein extrem fester US-Dollar-Wechselkurs. Was bedeutet das für die amerikanische Wirtschaft? Inflationsbekämpfung oder sicherer Hafen? Und zu guter Letzt gucken wir Richtung Osteuropa. Auch hier haben wir hohe Inflation. Wie werden die Zentralbanken reagieren? Ja, Uli, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Lass uns direkt mit Deutschland anfangen. Inflation in Deutschland im April 7,4%, was ein 40-Jahres-Hoch bedeutet. Massive Störungen in den Lieferketten durch auch Corona-bedingte Lockdowns, vor allem in China, und ein mickriges Bruttoinlandsproduktwachstum von 0,2% im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal. Alles ja wirklich keine guten Aussichten, wenn man bedenkt, dass auch gerade in dem BIP-Wachstum die Konsequenzen und die Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs noch nicht zu spüren sind. Wie sind deine Erwartungen für das BIP im zweiten Quartal und fortlaufend in diesem Jahr?
Ja, das erste Quartal, Sebastian, war ja noch überraschend positiv. Da waren ja viele auch schon von negativen Zahlen ausgegangen. Insofern muss man das ja fast noch würdigen. Das zweite Quartal wird wohl mit Sicherheit etwas komplizierter werden, aufgrund eben der von dir angesprochenen Umstände des Krieges in der Ukraine, den raufschnellenden Energiepreisen, teilweise ja auch Sanktionen, auch schon bei der Energie. Wir haben China, die jetzt zuletzt wirklich schlimme Zahlen gemeldet haben. Die Industrieproduktion ist im April um knapp 3% gefallen, die Einzelhandelsumsätze sogar um über 11%. Auch die Investitionen waren unter den Erwartungen, also da scheinen auch schwierige Zeiten aus China für die deutsche Volkswirtschaft zuzukommen. Und insofern muss man wohl davon ausgehen, dass das zweite Quartal schlechter werden sollte. Wir haben schon Autoabsatzzahlen für den April gesehen, auch die waren wirklich nicht gut. Die EU-Kommission hat jetzt auch die Wachstumserwartungen gesenkt, also das Ganze sieht nicht wirklich hoffnungsvoll aus für das zweite Quartal. Im laufenden Jahr, Sebastian, müssen wir dann sehen, wie es wirklich wird. Das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie China mit seiner No-Covid-Strategie umgeht, wie der Konflikt, der Krieg in der Ukraine weitergeführt wird. Aber ich glaube, man sollte vorsichtig sein und wahrscheinlich muss man mit dem Schlimmsten rechnen und sollte auf das Beste hoffen, aber das kann schon sein, also dass wir ein sehr schwaches Wachstum sehen in diesem Jahr weiterhin und die Inflation natürlich so schnell nicht runterkommen wird, ja.
Wie groß schätzt du den Effekt ein? Bislang kriegen wir ja immer noch in Deutschland Gas aus Russland. Wie groß wäre der Effekt auch auf das BIP-Wachstum und auf den Wohlstand insgesamt in Deutschland, wenn jetzt wirklich ein harter Gasstopp kommen sollte?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil man natürlich auf der einen Seite die reine Energie rechnen kann, weil man aber auf der anderen Seite berücksichtigen muss, dass viele chemische Vorprodukte Gas benötigen. Und wenn diese dann auch noch in den Wertschöpfungsketten drücken, neben China eben diese Vorprodukte nicht vorhanden sind, dann wird das Zweit- und Drittrundeneffekte haben in der Wirtschaft, nicht nur in der deutschen, aber insbesondere da natürlich. Und deswegen wäre das keine gute Nachricht. Wir haben ja gehört von den Makroökonomen um Rüdiger Bachmann herum, dass man so mit 3-4% negativem Bruttoinlandsprodukt rechnet. Es gibt einige Industrievertreter, die die Zahl deutlich höher ansetzen vor dem Hintergrund, dass sie sagen, eben dieser Ausfall, dieser potenzielle Ausfall von Vorprodukten, der wiegt noch schwerer. Also ohne Gas werden wir oder mit einem abrupten Gasstopp werden wir sehr, sehr wahrscheinlich in eine Rezession hineinsteuern.
Und damit steht letztlich ja eigentlich auch die EZB vor einem gewissen Dilemma, ne? Wenn man sich überlegt, auf der einen Seite natürlich die hohe Inflation, dann in Europa insgesamt doch ein sehr, sehr schwaches, waches Wachstum. Der Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte sich ja in der Vergangenheit dazu geäußert und hat gesagt, er trotzdem sieht er einfach jetzt die Zeit, den Leitzins anzuheben. Letzte Woche hat noch der slowakische Notenbankpräsident Peter Kasimir getwittert und gesagt, bereits im Juli zu erhöhen. Im Hinterkopf habe ich immer so ein bisschen, dass Christine Lagarde gesagt hat, naja, erst müssen die Anleihenkäufe beendet werden, bevor man dann sozusagen im nächsten Schritt die Zinsen anhebt. Wie schnell glaubst du denn, kann und wird die EZB jetzt an der Zinsschraube drehen?
Ja, ich glaube, dass das jetzt tatsächlich schneller passiert, als man vielleicht vorher erwartet hatte, weil die Inflation eben doch hartnäckiger ist, weil sie auch mittlerweile deutlich breiter wird, als nur von der Energie herzukommen. Wir haben etliche Tarifverhandlungen, insbesondere auch in Deutschland im Herbst. Also insofern glaube ich, dass es dann doch früher kommt, ein Zeichen gesetzt werden soll. Es haben auch, Sebastian, verschiedene Notenbanker auf den schwachen Euro hingewiesen, der natürlich dann auch zu einer importierten Inflation führen kann. Also wir werden sehen, am 9.6. tagt die Europäische Zentralbank, wird auch wieder Prognosen abgeben für Wachstum und Inflation. Ich rechne aber damit, dass das Kaufprogramm APP im Juni gestoppt wird und dass wir im Juli möglicherweise eine erste Zinserhöhung sehen können.
Gut, das ist gerade eben kurz mal angesprochen, Zweitrundeneffekte, die doch auch in Europa in Eurozonen zu erwarten sind. Das heißt konkret natürlich Gehaltsanpassung eventuell, welche Risiken siehst du weiterhin?
Ja, wir wissen natürlich nicht, wie das mit der Ukraine weitergeht und wohin die Energiepreise möglicherweise noch klettern können. Wir haben ja in Europa keine Infrastruktur, die es uns erlaubt, russische Energie sehr schnell zu ersetzen. Das bedeutet, hier gibt es dann Knappheiten, Lieferketten, wir haben vorhin drüber gesprochen. Wir haben China, No-Covid-Strategie. Es gibt immer wieder unterschiedliche Signale, ob dann doch wieder in einzelnen Städten gelockert wird. Dafür wird in anderen, werden die Maßnahmen wieder angezogen. Also das alles sind natürlich weiterhin Gefahren für die Inflation. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig, dass die Europäische Zentralbank jetzt langsam eine andere Geldpolitik einleitet. Denn ihr Mandat ist, und da muss man immer wieder darauf hinweisen, eben ausschließlich die Geldwertstabilität. Und die ist im Moment sicherlich nicht vorhanden.
Du hattest es gerade angesprochen, importierte Inflation, auch so ein Begriff. Letzte Woche haben wir gesehen, Euro-US-Dollar-Wechselkurs unter 1,04. Heute sind wir so ein ganz kleines bisschen darüber wieder. Auf einem ja, 5-Jahrestief. Wenn man sich den US-Dollar anguckt, die Entwicklung, dann hat der US-Dollar gegen alle anderen neuen G10-Währungen doch ziemlich massiv aufgewertet im Außenwert, sogar auf einen 20-Jahres-Hoch, wenn man sich den entsprechenden Index anguckt. Ist dies eine Wirkung aufgrund der Inflationsbekämpfung und der Leitzinsanhebung der FED oder steckt eigentlich dahinter nur, auch wenn man sich so ein bisschen Corona und Ukraine-Krieg anguckt, die Flucht wieder in den sicheren Hafen?
Also ich glaube, es ist beides, was man hier angucken muss oder anführen sollte. Erstaunlicherweise, wir hatten das ja vorhin schon positiv gesagt, hatte Europa im ersten Quartal ein positives Bruttoinlandsprodukt oder ein positives Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Die Amerikaner waren da negativ. Nichtsdestotrotz ist Amerika natürlich von diesem Konflikt deutlich weniger betroffen. Nicht nur, weil es weiter weg ist, sondern eben auch, weil es im Grunde genommen energieautark ist. Und vor diesem Hintergrund ist sicherlich der US-Dollar hier der sichere Hafen. Also wenn ich große Kapitalsammelstelle wäre, und die sitzen ja nun mal in den Vereinigten Staaten, dann würde ich mir also überlegen, ob ich jetzt im Moment meine Gelder in Euro anlegen müsste oder ob ich es nicht doch lieber im US-Dollar belasse. Aber es ist sicherlich auch auf der anderen Seite die Notenbank, die eben doch sehr klar kommuniziert hat, wie der Weg ist. Hier gehen die Prognosen weiterhin im Moment auf einen Zinsanstieg bis zum Jahresende auf 2,75 bis 3% in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch das Kaufprogramm wird von Anleihen, Staatsanleihen und hypothekarbesicherten Papieren wird nicht nur eingestellt, sondern soll ja dann auch abgeschmolzen werden. Die Bilanz der amerikanischen Notenbank um 95 Milliarden US-Dollar, was nochmal einen speziellen Effekt dann natürlich auf die Liquidität hat. Also das alles zusammengenommen führt, glaube ich, im Moment dazu, dass wir einen sehr starken Dollar haben, ja nicht nur zum Euro, sondern zu vielen, vielen anderen Währungen auch weil eben erstens sicherer Hafen und zweitens die Amerikaner so deutlich gemacht haben, wo sie mit ihrer Geldpolitik hingehen werden.
Wie groß ist der Effekt auf vor allem auch auf den Wechselkurs, dass ein bisschen Sicherheit jetzt im Markt reingekommen ist, dass Fed-Präsident Jerome Powell ja bestätigt wurde für die nächsten Jahre?
Ja, ich glaube, Jerome Powell hat sich in seine Rolle total hineingefunden. Er macht sehr souveräne Pressekonferenzen. Das nimmt der Markt, glaube ich, dann sehr dankbar zur Kenntnis. Und wie gesagt, er hat den Kurs der Fed vorgegeben, er hat ihn kommuniziert. Und insofern ist natürlich jetzt auch klar, wie dann weiter verfahren wird. Und deswegen ist die Bestätigung von Jerome Powell im Senat sicherlich eine gute Nachricht.
Ja, wir haben angefangen mit Inflation in Deutschland, in Europa. Vielleicht nochmal so zwei, drei Länder uns angucken in Osteuropa, die auch mit stärkerer Inflation zu kämpfen haben, als das, was wir momentan in Deutschland sehen. In Tschechien, als Spitzenreiter, hätte ich fast gesagt, klettert die Inflation im April auf 14,2%. Ich glaube, Polen ist irgendwie um die 12%. Ungarn bei 9,5% gewesen. Also absolute Höchstwerte der letzten Jahrzehnte, wenn man so möchte, in diesen Ländern. Natürlich muss man mal sehen, der Treiber, ein ganz großer Treiber ist sicherlich der Konflikt, der Krieg in der Ukraine. Trotzdem müssen wir doch so ein bisschen die Kerninflation uns angucken, die in der Breite doch zurückgekommen ist. Rechnest du kurzfristig in diesen drei Ländern mit weiteren Zinserhöhungen? Oder siehst du da andere geldpolitische Mittel, die momentan gespielt werden müssen?
Ja, die Erwartungen gehen schon in weitere Zinsschritte. Hier hatte ja zuletzt sogar die ungarische Notenbank ein wenig überrascht, hatte da sogar mehr gemacht, als erwartet worden war. Also insofern muss man wohl damit rechnen, dass weitere Zinsschritte folgen werden. Wir gehen in Polen davon aus, zuletzt waren 75 Basispunkte hier angehoben worden auf 5,25, dass man am Jahresende bzw. in 12 Monaten sogar bei knapp 8% liegen könnte. In Tschechien ist ein neuer Notenbankgouverneur announced worden und im Gegensatz zu dem bisherigen, der noch bis Ende Juni im Amt ist, gilt der neue Notenbankgouverneur Michel als sogenannte Taube, also als sehr vorsichtig agierender Geldpolitiker. Die tschechische Krone ist daraufhin sofort 2% abgewertet worden. Es hat aber danach eine Gegenbewegung gegeben, weil Tschechien auf der Internetseite, also der Notenbank, bekannt gegeben hat, dass man zugunsten der tschechischen Krone intervenieren wird. Und das ist vielleicht noch wichtiger, es gibt nochmal, bevor dieser Wechsel an der Spitze stattfindet, der Notenbank am 22.06. eine Sitzung. Hier könnte auch nochmal ein etwas größerer Schritt dann folgen, vielleicht sogar nochmal 100 Basispunkte. Also die Erwartung wäre auch hier, dass man in Tschechien von momentan 5,75% Zins auf dann 6,75% in den nächsten 12 Monaten gehen wird. Und wie gesagt, der nächste Schritt könnte dann sogar noch der letzte des bisherigen Notenbankgouverneurs sein. In Ungarn ist die Lage ein bisschen komplizierter, weil die Ungarn ihre Geldpolitik über zwei verschiedene Sätze steuern, einmal über die Basisrate, das ist also sozusagen der Leitzins, wenn man so will, den haben sie zuletzt auf um 100 Basispunkte auf 5,4 angehoben. Der andere geldpolitische Satz ist die Wocheneinlagenrate, die um 30 Basispunkte angehoben wurde auf 6,45. Und hier in Ungarn macht man normalerweise 30 Basispunkte Schritte. Insofern könnten noch 3 innerhalb der nächsten Monate folgen. Also du siehst, es scheint doch so zu sein, dass die geldpolitischen Maßnahmen, hier vor allen Dingen die Zinssätze, das Maß der Stunde sind. Man hat ja in einigen Ländern auch Preise gedeckelt bzw. subventioniert, also in Polen vor allen Dingen. Auch in Ungarn, in der Tschechei weniger, aber das Maß der Dinge scheint doch die Zinsseite im Moment zu sein und halte das auch für richtig, denn die Bruttolöhne sind eben auch sehr stark gestiegen in Polen um über 12% und in Ungarn sogar um 14%, also ohne Nebeneffekte oder Sondereffekte und da sieht man, dass es also auch richtig ist, hier entsprechend die Inflation ein Stück weit zu bekämpfen, weil man eben sonst diese Zweitrundeneffekte hat.
Also global kann man fast sagen, Zinsen steigen an, richtig?
Das kann man so sagen. Es gibt eine Notenbank, die sich noch dagegen wehrt, das ist die japanische. Aber ansonsten erleben wir das um den Globus herum, dass die Notenbanken doch jetzt den Kampf gegen die Inflation aufnehmen. Jawohl.
Ja, vielen Dank, Uli. Also wie du es gesagt hast, global die Notenbanken nehmen den Kampf gegen die Inflation an. Wir rechnen doch mit diversen Zinsanhebungen in nächster Zeit und von daher umso wichtiger, weiterhin die Märkte zu beachten, die Wechselkurse, und dabei sind wir Ihnen natürlich gerne behilflich. Vielen Dank.